Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und ich habe diesen Podcast vor mittlerweile gut anderthalb Jahren ins Leben gerufen, um über Führungsthemen und über Kulturthemen ja zu sprechen, mit Ihnen meine Erfahrungen ja zu teilen und natürlich Ihnen Dinge mit auf den Weg zu geben, die Sie vor allen Dingen in den heutigen Transformationsprozessen sinnvoll in Ihren Unternehmen auch einsetzen können und vor allen Dingen auch viele Unternehmer ja zusammenzuführen, dass die sich miteinander austauschen können und natürlich auch von anderen lernen können, vor allen Dingen von den Erfahrungen, die auch andere gemacht haben, und zwar nicht nur innerhalb einer Branche, sondern vor allen Dingen auch branchenübergreifend. Und es ist jetzt fast ein Jahr her, da hatten wir in Frankenberg an der EDA unsere Jahrestagung und die steht jetzt auch bald wieder an, am 19. und 20. Oktober, ja 2023. Und vor allen Dingen in den letzten Wochen habe ich immer mehr Anfragen bekommen, kommt denn der Dennis Eitekin wieder? Also nicht nur in Deutschland, die Fußballszene kennt ihn sehr gut und da ist er mittlerweile wirklich ein Star in der Fußballszene, sondern auch unsere CIC-Klienten kennen ihn und da ist er auch ein Star geworden mittlerweile. Und ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen, ob er am 19. und 20. Oktober eventuell Zeit hat. Aber, und da freue ich mich riesig darüber, heute ist er da. Er ist heute zu Gast in unserem Adlerblick-Podcast und ich freue mich mit ihm, ein sehr, sehr spannendes Gespräch zu führen. Und Ihnen wünsche ich ganz viele Anregungen und Tipps, die Sie für Ihr Unternehmen und auch für Ihr weiteres Leben natürlich heute mitnehmen dürfen.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Dennis, ich freue mich riesig darüber, dass wir es jetzt nach fast einem Jahr hinbekommen haben, endlich unseren Podcast ja zu terminieren. Und wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, das machen wir dann gleich, kurz nach der Jahrestagung. Und wir haben immer wieder verschiedene Anläufe genommen. Aber genau wie wir ja mehrere Jahre gebraucht haben, bis du zu uns gekommen bist zum Sprechen, weil du ja permanent irgendwo im Einsatz bist, so haben wir es zumindest in nicht ganz einem Jahr geschafft, den Podcast hinzukriegen. Und von daher freue ich mich riesig darüber, dass du heute Abend da bist und dass wir uns unterhalten können. Und ich habe es eben gerade schon gesagt, also in der Fußballszene bist du mittlerweile ein Superstar in Deutschland, ja, in international bekannt, bei den CEC-Klienten auch. Aber es ist natürlich auch total spannend immer wieder, dass auch außerhalb der Fußballszene dich viele ja nicht kennen. Ja, und wir ja da schon so in dem Kosmos auch drin sind, hast zwar auch den einen oder anderen Talkshow-Besuch ja auch hinter dich gebracht, wo du ja auch damit nochmal eine größere Öffentlichkeitspräsenz bekommen hast. Aber von daher, ich möchte dir erstmal das Wort übergeben und vielleicht dich doch zumindest mal, ist vielleicht auch so ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber zumindest dich doch nochmal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und ja, warum bist du heute hier?
Ja, vielen Dank, Andreas, für die netten Worte, die netten einleitenden Worte. Tatsächlich war es etwas schwierig, bis wir es mal hinbekommen haben, aber jetzt hat es ja geklappt und ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann und dass wir uns mal austauschen. Ja, wer bin ich? Ich bin Dennis Eitekin, 45. Die meisten, klar, die fußballaffin sind, die kennen mich natürlich als Bundesliga-Schiedsrichter. Aber ich habe nebenbei auch einige Online-Unternehmen aufgebaut. Unter anderem bin ich Mitgründer von Anwalt.de, aber auch von Fitnessmarkt.de. Also ich bin in der letztendlich in der Online-Branche aktiv als Unternehmer. Daneben halte ich auch sehr viele Vorträge zum Thema Entscheidungen unter Druck, aber auch Führung unter Druck, wertschätzende Führung. Das sind so meine Hauptthemen. Da war ich ja bei euch und in dieser wunderschönen Location. Und das hat echt auch sehr, sehr großen Spaß bereitet dort. Und ja, und jetzt relativ neu machen wir auch eben so Online-Seminare für das Thema. Also in dieser ganzen Welt bin ich so unterwegs. Mich bewegen viele, viele Themen. Mich zeichnen unterschiedliche Interessen aus. Und ich versuche immer, aber die Freude in dem, was ich tue, immer zu leben. Und das ist so mein Antrieb. Und deswegen ist auch der Austausch jetzt mit dir was Schönes für mich, weil ich einfach weiß, dass du auch da sehr breit aufgestellt und kreativ unterwegs bist. Und wir hatten ja schon immer wieder uns ausgetauscht und haben gesagt, das müssen wir jetzt mal hinkriegen. Und da freue ich mich jetzt auch.
Ja, wir hatten ja vor wenigen Tagen ein Wiedersehen sogar. Also das heißt, ich habe dich gesehen, du hast mich nicht gesehen, obwohl ich gewunken habe und ein Plakat gemacht habe. Das wollen wir auch nochmal festhalten. Wir sind nur wegen dir da. Das war letztes Jahr eine deiner Aussagen. Du hast gesagt, wegen dem Schiedsrichter geht keiner ins Stadion. Und da haben wir gesagt, dass wenn der Dennis heute das Spiel pfeift, wir reden über Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, und da habe ich gesagt, das Plakat malen wir auf jeden Fall. Und ich habe natürlich überlegt, wenn du da irgendeine Fehlentscheidung getroffen hättest gegen meine geliebte Borussia, wie hätte ich heute den Podcast gestartet? Aber ich muss dir konstatieren, eine wieder wie immer tolle Schiedsrichterleistung. Und ja, damit vielleicht steigen wir direkt ein, lieber Dennis. Du bist breit aufgestellt, aber vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz auch denen, die dich nicht so gut kennen, wie bist du zur Schiedsrichterei gekommen? Du hast so viele ja, Dinge, die du hättest machen können. Wieso bist du Schiedsrichter geworden?
Ja, tatsächlich. Also ich habe selber ja jahrelang gespielt, also über 11, 12 Jahre Fußball gespielt, und irgendwann habe ich bei einem Spiel einfach ja festgestellt, dass ich nicht mal gesundes Halbwissen habe, was die Regeln anbelangt. Und da war ich so über eine Situation überrascht, dass die Entscheidung des Schiedsrichters, da war ich tatsächlich überrascht, dass er so entschieden hat, und er hat mich dann aufgeklärt. Dann dachte ich mir, irre, dass es solche Regeln gibt, und ich wusste das nicht. Und ein guter Freund von mir, der hat dann eben gesagt, er macht jetzt den Schiedsrichterschein. Und dann dachte ich mir, naja, da mache ich mit. Und bei mir ist es generell so, wenn ich was mache, dann versuche ich das ja dann auch vernünftig zu machen. Und ich bin dann dran geblieben, mir hat es Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann letztendlich die Fußballschuhe gewechselt mit der Pfeife sozusagen. Und habe dann mich dazu entschieden, eben nur noch Schiedsrichter zu sein und mit dem Fußball aufzuhören. Und dann ging es tatsächlich rasant nach oben. Als Fußballer, sage ich mal, wäre es mit Sicherheit nicht ganz nach oben gegangen, aber das hat dann mir, ja, also so ein Teil der Fußballfamilie zu sein und da so wirklich große, große Stadien zu erleben, große Spiele zu erleben, das war so ein wirklich was ganz Besonderes, auch in jungen Jahren so viel reisen zu dürfen. Das war immer was Außergewöhnliches, und deswegen ja, bin ich da dran geblieben, und so hat sich das letztendlich entwickelt.
Ich möchte dich ganz bewusst auch jetzt an der Stelle nochmal da auch was fragen. Du hast es ja letztes Jahr auf unserer Jahrestagung auch beeindruckend erzählt. Also von daher haben es ja auch einige gehört, aber viele, die heute hier den Podcast hören, kennen ja deine Geschichte vielleicht noch nicht so intensiv. Ja. Und die denken jetzt vielleicht, du bist als der Top-Schiedsrichter Deutschlands da vom Himmel gefallen oder bist da relativ schnell dahin gekommen. Aber deine Geschichte war ja eine ganz andere. Und du hast uns ja letztes Jahr da toll dran teilhaben lassen, dass du ja erst am Anfang mal sogar zum schlechtesten Schiedsrichter der Bundesliga gekürt wurdest. Aber ich meine, man muss ja erstmal sagen, das ist ja überhaupt erstmal ein Weg. Man kommt ja, man muss, ich denke, du hast ja am Anfang auch einfach Kreisligen und so gepfiffen vor 50 Zuschauern und sich da durchzubeißen sozusagen, um überhaupt erstmal da anzukommen. Dritte Liga, zweite Liga und so weiter. Wie viele Jahre warst du da unterwegs, bis du in der Bundesliga angekommen bist?
Also es hat 10, 11 Jahre gedauert, bis man von ganz unten tatsächlich, also wir reden wirklich von ganz unten bis nach ganz oben dann kam, und 10, 11, 12 Jahre, das ist so ein Zeitraum, der relativ schnell ist. Es gibt andere, die brauchen teilweise länger. Es gibt aber auch Leute, also Kollegen, die es schneller geschafft haben. Und da gehören so viele Faktoren hinzu. Also nicht nur Leistung, sondern man muss auch natürlich beim richtigen Spiel den richtigen Beobachter haben, der einen dann eben auch, wo der Stil und die Art, wie man Spiele leitet, wo es dann auch passt, wo der einer sagt, okay, das gefällt mir so. Wir werden ja auch bewertet bei jedem Spiel. Es ist immer schwierig, wenn Menschen andere Menschen bewerten, dann ist es immer schwierig, natürlich alles objektiv zu machen, sondern dem einen gefällt der Stil, der ruhigere, entspannte Stil, dem anderen gefällt, wenn einer deutlich energischer und aktiver auftritt. Und so brauchst du halt neben der Performance und der Leistung, die du erbringen musst, in so einem Spiel, brauchst du eben auch das Glück, die richtigen Spiele zu haben und dann am Ende des Tages auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir werden am Ende nur an unseren Entscheidungen gemessen, an dem Ergebnis, was wir da so machen. Und das ist dann manchmal sehr bitter, wenn du ein Spiel wunderbar leitest und machst dann einen einzigen Fehler. Dann wirst du nur auf diesen Fehler reduziert, und das ist wie beim Torhüter letztendlich. Wenn der
Genau.
super hält, macht einen Fehler, dann spricht nur noch jeder über diesen einen Fehler. Und so ist es bei uns auch. Und damit muss man eben umgehen können, ja.
Also schon ein klares Leistungsprinzip. Also du musst da durch und musst dich absolut quasi auch gegen andere Schiedsrichter durchsetzen, um dann wieder in die nächste Klasse zu kommen.
Genau, also absolut Leistungsprinzip. Ich habe bloß, also die Geschichte habe ich, glaube ich, euch gar nicht erzählt. Also ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann bei Daimler-Benz. Und ich erinnere mich immer noch an meinen allerersten Tag, als der Niederlassungsleiter von Daimler-Benz Nürnberg vor uns stand und er gesagt hat: Ihr müsst versuchen, besser zu sein als die anderen, aber nie zu Lasten der anderen. Mhm. Und diesen Satz habe ich mein Leben lang bis heute nicht vergessen und danach handle ich auch. Also ich wollte nie zu Lasten von anderen Menschen besser sein mit Ellenbogen, Gesellschaft oder sonst was, sondern immer natürlich Leistung, Performance und auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen, aber niemals eben zu Lasten von anderen. Und das ist so eigentlich so mein Credo und meine Herangehensweise an die Sachen, die ich so mache. Ich sehe halt in vielen anderen, also ich sehe halt in vielen Bereichen auch Leute, die dann eben zu Lasten von anderen sich positionieren, und das finde ich immer nicht schön. Und das ist so mein Anspruch, der Anspruch an mich selber, und das damit ich mir wirklich jeden Morgen auch im Spiegel anschauen kann und sagen kann: Okay, ich habe es aus eigener Leistung geschafft. Natürlich braucht man Glück, natürlich braucht man auch Förderer. Also das ist nicht das Thema, aber eben nicht zu Lasten von anderen zu agieren, das ist so eines meiner Hauptthemen, ja.
Ich will nochmal da reingehen in so die Anfangszeit. Also jeder, der Kreisliga-Fußball kennt, ja, und man liest ja jetzt auch immer mal wieder so das eine oder andere gerade aktuell. Ja, ich meine, du bist ja sehr eng dran. Die Leute können direkt mit dir reden, die können auf den Platz rennen und so weiter, was ja alles heute jetzt nicht mehr so einfach möglich ist. Ja, und ich denke, du wirst da auch sicherlich der ein oder anderen intensiven Beleidigung ausgesetzt gewesen sein, der Diskreditierung, was weiß ich was. Und vielleicht, also ich kenne es bei uns noch vom Kreisliga-Fußball, da hat man dem Schiedsrichter auch mal die Reifen platt gestochen am Auto und so weiter. Hast du solche Dinge auch erlebt?
Also es ist so, ich gebe dir völlig recht, für mich war es in den unteren Ligen viel schlimmer zu pfeifen, weil derjenige, der dich beleidigt, diese einzelne Person, die siehst du da. Ja. Also das heißt, du blickst dem ins Gesicht und der beleidigt dich. In so einem Riesenstadion, wo 50, 60, 70.000 Leute da sind, da schreit dann halt so eine Menge. Das macht natürlich auch was mit einem, aber es ist anders, weil du dieses einzelne Gesicht nicht siehst. Und da gebe ich dir völlig recht. Das ist sehr schwierig für die Kollegen, die in den unteren Ligen auch pfeifen, auch für junge Schiedsrichter vor allem sehr schwierig. Und ich hatte auch sehr schlimme Erlebnisse, natürlich, also ich sag mal, verbale Übergriffe. Man darf schon gar nicht sagen, also ich darf jetzt nicht sagen, dass es schon alltäglich ist, ja, aber es ist tatsächlich leider Gottes so, dass immer wieder viele Leute ihren Frust da am Sportplatz dann loslassen. Und bei mir war es dann so, dass ich mal nach einem Spiel durch einen Spieler, der hat mir dann gegen die Wade getreten, die haben 15-1 verloren und er dachte, ich war verantwortlich für dieses 15-1.
Ja, wer sonst?
Ja, das ist, ich sag mal, das sind wirklich so dann die negativen Höhepunkte in so einer Karriere, weil das hat schon was mit einem gemacht oder es macht was mit einem, vor allem als junger Mensch. Denkst du dir, du gehst einem Hobby nach, einer großen Leidenschaft nach, und dann ist da so einer, der dich attackiert. Jetzt, wenn das wirklich so eine große Fehlentscheidung ist, also nicht mal dann ist es gerechtfertigt, aber bei 15-1 war das schon sehr verwunderlich. Und ja, und dann gab es eben für mich die Frage: Höre ich auf, also knicke ich ein nach so einem Vorfall oder mache ich eben weiter? Und da ich halt einfach so viel Freude und wirklich Leidenschaft bei dieser Tätigkeit habe, habe ich gesagt, ich lasse mir jetzt das nicht verderben und habe da weitergemacht. Und das hat dann eben dazu geführt, dass es dann immer weiter nach oben ging. Und ich bin auch froh, dass ich eben weitermachen durfte oder weitergemacht habe und heute das alles erleben darf.
Jetzt bist du am Tag X, ja, du wirst das Datum höchstwahrscheinlich wissen, gehe ich mal davon aus, ja, ist dann der Tag gekommen, wo du zum ersten Mal Bundesliga pfeifst. Endlich angekommen, ja, der große Traum wird wahr, Dennis Eitekin wird zum Bundesliga-Schiedsrichter. Ja. Und jetzt geht der Traum in Erfüllung und jetzt auf einmal kam ein, glaube ich, ein sehr spannendes erstes Jahr für dich.
Ja, also das ist echt ein Phänomen, das gibt's aber, dieses Phänomen gibt's auch in Unternehmen. Also man wird ja befördert wegen fachlicher Leistung. Also das heißt, man arbeitet gut und der Chef sieht einen und sagt: Mensch, der ist gut, den befördern wir jetzt mal zur Führungskraft. Den machen wir jetzt zur Führungskraft. Und bei uns ist es ähnlich, da pfeifst du gut, dann sagen die: den nehmen wir jetzt mal hoch in die Bundesliga. Und dann ist es ein jahrelanger harter Kampf und dann kommst du da hoch und im ersten Jahr, in den ersten beiden Jahren, muss ich sagen, war es halt tatsächlich so, dass ich so sehr mit mir selber beschäftigt bin, beschäftigt war, insbesondere auch mit dem Thema noch besser werden, höher, weiter, schneller, Perfektionismus und alles richtig machen, dass ich tatsächlich vergessen habe, so die Bedürfnisse in meinem Umfeld zu erkennen, die Bedürfnisse der Spieler, auf sie einzugehen, mit sie abzuholen, mitzunehmen für Entscheidungen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich Leute behandelt habe, teilweise, das war schon wirklich verheerend. Also das war so eine Art, wenn ich da so rückblicke und mir das anschaue, wie ich da teilweise mit Spielern umgegangen bin, dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was ist denn da in mich geraten? Und all das habe ich reflektiert und in diesen Anfängen eben haben mich die Spieler auch bei diesen Befragungen, beim Kicker und bei den sonstigen Befragungen immer zum schlechtesten und zum unbeliebtesten Schiedsrichter gewählt. Und das hat schon was mit einem gemacht und das hat was mit mir gemacht und ich habe dann viel reflektiert und überlegt und habe auch dann natürlich von außen den einen oder anderen Hinweis bekommen oder auch Coachings bekommen von guten Leuten, die letztendlich gesagt haben, hey, du bist doch privat ganz anders, warum bist du auf dem Platz plötzlich so? Und all das hat eben tatsächlich zu einer persönlichen Weiterentwicklung geführt, die jetzt dann am Ende dazu geführt hat, dass ich natürlich eine andere Wahrnehmung mittlerweile in der Öffentlichkeit habe, aber das ist trotzdem sehr, sehr harte Arbeit. Also es ist nicht so, du hast vorhin gesagt, wie du gesagt hast, naja, Gladbach-Bayern, wie immer souverän, diese Erwartungshaltung der Menschen ist halt so, je öfter man, sagen wir mal, die Spiele ordentlich über die Bühne bringt, desto eher erwartet man, wenn der da ist, dann pfeift er schon richtig. Aber ich bin am Ende trotzdem ein Mensch und ich mache halt trotzdem Fehler. Und diese Demut vor der Aufgabe, diese Demut vor der Aufgabe ist so wichtig. Und das ist wirklich das, was ich jedes Wochenende auch mache, egal ob ich in der dritten Liga pfeife oder in der Bundesliga oder früher international, sich bewusst zu machen, egal welcher, jetzt im Unternehmenskontext, egal welcher Kunde, ob das der kleine Auftraggeber ist oder der Großkunde, bei jeder hat es verdient, letztendlich, dass ich eine perfekte oder eine, also mit bestem Wissen und Gewissen mich auf diese Aufgabe vorbereite. Und das ist das, was ich mache. Also, und das ist das, was ich versuche. Gelingt leider Gottes nicht immer. Ich bin froh, dass es jetzt im Vorfeld des Podcasts eben gelungen ist, dass wir hier ein entspanntes Gespräch haben.
Ja, so ist es. Dennis, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und wir arbeiten ja bei uns mit auch gerade im Management-Coaching ganz viel mit Typologiemodellen. Ja. Ich meine, die Dinge, die wir ja kennen, die du auch kennst, DISC-Modell und so weiter. Ja. Und da hast du ja oftmals bei den Leuten dieses Basisverhalten, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, in deinem privaten Umfeld bist du ganz anders, ja. Und dann hast du dieses Rollenverhalten. Das heißt also, jemand meint, eine Rolle interpretieren zu müssen im beruflichen Kontext, ja, und verändert sich auf einmal da komplett zu dem, wie er eigentlich natürlich ist, ja. Würdest du das auch so jetzt, wenn du es im Nachhinein nochmal betrachtest, beschreiben? Wolltest du da irgendeine Rolle interpretieren? Gab es für dich da irgendein Vorbild oder durch was glaubst du, musstest du vielleicht gerade auch in der ersten Zeit so werden dann, ja, und hast gedacht, so muss man eine Schiedsrichterrolle interpretieren?
Ja, das ist echt eine gute Frage, weil tatsächlich ist es so, im Schiedsrichterbereich, insbesondere in den jungen Jahren, wird dir immer beigebracht, du darfst nicht so viel Nähe zu den Spielern haben, du musst eine gewisse Distanz haben, du musst, du darfst Spieler nicht berühren, hat man zum Beispiel früher uns gesagt. Und meine Grundhaltung oder meine, ich habe so einige Werte und eines meiner Werte ist eben, dass ich ein überaus empathischer Mensch bin und ich es sehr schwer ertrage, wenn Menschen um mich herum weinen oder auch traurig sind. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht angebracht. Aber am Anfang habe ich mit aller Gewalt versucht, Distanz zu kreieren zwischen den Spielern und mir. Weil dieser Hinweis in den Anfängen, also letztendlich, wenn man da so eine Schiedsrichterkarriere durchläuft, dann wird dir immer gesagt, hey, du darfst jetzt dem nicht stellen, also du darfst den nicht in den Arm nehmen oder du darfst den nicht abklatschen oder du darfst das nicht machen. Das wird dir schon so ein Stück weit auch mitgegeben. Und ich habe dann mir gedacht, okay, ich muss so sein, bis ich festgestellt habe, das ist ein Schmarrn, weil am Ende wollen die Menschen mich ja so erleben und so haben, wie ich eben bin. Also da ist die Echtheit viel mehr wert, als sich irgendwie sonst wie zu verstellen und die eigenen Werte zu leben auf dem Platz. Das ist so dann Das braucht aber Zeit, bis man das als Schiedsrichter oder auch als Führungskraft irgendwann mal verstanden hat, dass man seine eigenen Werte in seiner Führungsarbeit leben darf und auch leben sollte, damit man eine Verbindung zu den Menschen und oder in meinem Fall zu den Spielern auch hat.
Ich gebe dir mal eine Steilvorlage, ja. Sag mal was dazu. Aura einer Führungskraft entsteht durch Authentizität.
Also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Also dieses authentisch sein, klar wird es sehr manchmal auch inflationär verwendet. Aber wenn ich authentisch bin und die Menschen merken das, und das, also das Schlimme ist, man kann sich ja nicht dauerhaft verstellen. Also das habe ich halt, also über die Jahre habe ich festgestellt, du kannst dich eine Zeit lang verstellen, aber wenn du irgendwie unter Druck oder sonst wie gerätst, dann kommt irgendwann auch mal dein wahres Gesicht raus. Und ich glaube, wenn die Menschen spüren, dass du eben so bist, wie du bist, dann ist die Grundlage für Vertrauen da. Und wenn ich jemanden, also wenn ich weiß, der ist eben so, wie er gerade ist, dann können die mich einordnen. Dann wissen die, da bin ich sauer. Wenn das passiert, dann reagiere ich so. Und wenn das passiert, reagiert er so. Verstelle ich mich aber, dann können Menschen mich nicht einordnen oder Spieler mich nicht einordnen. Und das deswegen ist es ganz, ganz elementar, eine gewisse Echtheit, eine Authentizität zu haben, um einfach auch eine gewisse Glaubwürdigkeit bei dem, bei seiner Aufgabe rüberzubringen.
Glaubst du, dass du den Weg, den du gegangen bist, um heute da zu sein, jetzt, dass du genau das vorher durchmachen musstest, um genau in diesen Glanz zu kommen? Also wärst du ich sage jetzt mal ganz bewusst, wärst du nicht in dieses Tal gekommen und hättest daraus diese Veränderung eingeleitet, wärst du vielleicht heute auch ein guter Bundesliga-Schiedsrichter, gehe ich mal fest davon aus, ja. Aber dieser Hammererfolg, den du jetzt hast, ja, in jeglicher Hinsicht, ja, glaubst du, dass der auch nur vielleicht deswegen möglich war oder gehe ich da jetzt zu weit?
Also ich glaube, dass man das ganz anders wertschätzt. Also es ist, ich sag mal, ich sehe das immer noch nicht, also ich persönlich sehe es mich nicht als irgendein Superstar oder sonst wie als einen Riesenerfolg, sondern ich habe die letzten Jahre, also insbesondere in den Anfängen, das, was ich da erleben musste, auch Rückschläge und das, was da alles passiert ist, das hat ja was mit mir gemacht. Und diese Reise zu sich selbst, also zu entdecken, wer bin ich eigentlich und wie will ich sein? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entwickeln und für sich selbst durchmachen. Und ich glaube nicht, dass man, also ich, klar, ich gebe ja meine Erfahrungen weiter, auch an junge Schiedsrichter und sag, pass auf, da würde ich vielleicht so agieren, da würde ich so agieren. Nur jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Lebensgeschichte und jeder ist anders geprägt. Und ich glaube, in diesem gesamten Paket, wenn man dann seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, und ich kann nur sagen, ich wertschätze das enorm, das, was ich erleben darf, insbesondere wenn ich zu Spielorten jetzt komme, wie viel positive Energie da auch mir entgegengebracht wird. Das ist für mich was ganz Außergewöhnliches und was Besonderes. Egal, jetzt in Gladbach haben plötzlich Zuschauer, die Kurve hat angefangen zu applaudieren, als ich mich warm gemacht habe. Das ist nicht selbstverständlich und das ist mir bewusst, dass das auch sich wieder verändern kann. Deswegen habe ich diese große Demut und ich neige da auch nicht dazu, in irgendeiner Form zu sagen, jetzt bin ich hier der große King und kann da machen, was ich will und kann entscheiden, was ich will. Deswegen, ich bin meiner Rolle schon bewusst. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder so seinen eigenen Weg durchmachen muss. Und natürlich, wenn du mal in so einem Tal warst, dann ist die Wertschätzung, wenn es mal besser läuft, ist eine ganz andere, wie wenn du immer dir quasi alles zugeflogen kommt.
Das Gefühl für Bergen steht durch Tal.
Ja.
Aber übrigens in Gladbach, das war keine Selbstverständlichkeit. Ich habe die Leute motiviert, dich anzufeuern und für dich zu klatschen.
Jetzt hab ich gedacht, die haben...
Ja, ihr müsst dem Dennis zujubeln, das ist der Mann da unten. Dennis, vielleicht auch für die, die nicht so im Fußball drin sind, ja, auch das nochmal so, ist ja so ein bisschen auch ein Gesetz des Pendels, ja, oder so, oder ein Drahtseil, auf dem man geht. Also, du hast uns ja auch ein paar Bilder gezeigt, ja, wo du im DFB-Pokalfinale da eingelaufen bist, das war so eine deiner Highlights, ja, ja auch. Und ich glaube, da könnte man noch andere Beispiele oder Spiele natürlich erzählen. Und also es gab ja mal so gefühlt, wenn ich so zurückdenke, wenn irgendein Riesenspiel war, also egal ob es der Supercup war oder wie gesagt DFB-Pokalfinale und so weiter, also für mich war klar, du pfeifst. Also da gibt es niemanden anders, der da stehen darf, so ungefähr. Also so war es auch gefühlt, auch Dennis hat wieder gepfiffen. Und wenn du da so reinläufst, ja, oder einläufst und dieses Szenario und 80.000 Menschen, ja, die dir Energie geben, die dich da, ja, die dich wertschätzen, dir den Respekt da zollen und so weiter. Also was das für ein Energiefluss ist, ja, und das aufzusaugen. So, und jetzt aber angenommen, genau wie du es gesagt hast, vorhin Leistungsprinzip, wenn du das Spiel verpfeifst, zwei katastrophale Fehlentscheidungen triffst und am nächsten Tag in der Bild-Zeitung dann die Schlagzeile dann dementsprechend kommt, das kann ja unwahrscheinlich schnell kippen. Also von dieser Euphorie, von dieser Hochemotion vielleicht genau zum Depp der Nation.
Ja, nee, also das ist genau, was du sagst. Es gibt leider Berufsgruppen. Es ist ja nicht nur bei den Schiedsrichtern so, es gibt ja auch andere Felder, wo du in so ein Momentum hast oder eine Zeit hast, wo es dann super läuft, und dann, wenn es so richtig gut läuft, verlieren manche ja dann die Bodenhaftung und glauben, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Spiele so laufen. Und das ist auch tatsächlich das, was ich in meinem Team, wenn wir als Schiedsrichterteam rausgehen, auch im Vorfeld, diese Diskussion, das ist das, was ich wirklich gebetsmühlenartig wiederhole, dass wir uns bewusst machen müssen, dass das Spiel heute, was wir leiten, da interessiert es die Leute nicht, was ich letzte Woche, ob das ein Topspiel gepfiffen habe und ob das super gepfiffen worden ist oder nicht. Und es interessiert die Leute auch am Ende nicht, wer ich bin, was ich für Spiele gepfiffen habe und sonst wie für eine Vita habe, sondern am Ende wollen die Spieler, aber auch die Zuschauer einen Schiedsrichter haben, der ja mit bestem Wissen und Gewissen Spiele leitet. Mir ist aber bewusst eben, dass mal auch was falsch laufen kann und mal eine Entscheidung uns durchrutscht und wir auch einen Fehler machen. Und da braucht man dann halt auch letztendlich ein Stück weit Glück, dass es nicht gerade das entscheidende Tor ist oder der entscheidende Fehlpfiff ist. Und deswegen, wie immer im Leben, es ist so eine Kombination aus Leistung, Disziplin, aber auch eben Glück, was du brauchst, um halbwegs unbeschadet durchzukommen. Und das ist, mir ist auch bewusst, dass es auch dann mal Spiele wieder gibt, wo man was nicht optimal läuft, dann gibt es wieder Gegenwind. Aber man muss da immer selbstkritisch genug sein und reflektieren, warum reagieren Leute so, was ist der konkrete Anlass, geht es gegen die Person, geht es gegen eine einzelne Entscheidung, also ist es eher sachlich oder wird es unsachlich, also all diese Sachen, die reflektiere ich ja sehr extrem und bin da auch sehr, sehr selbstkritisch, auch im Team sind wir sehr selbstkritisch, also ich habe es bis heute nicht geschafft, ein Spiel komplett fehlerfrei zu leiten. Also jetzt bin ich ja wirklich ein paar Jahre dabei, aber so ein komplett fehlerfreies Spiel gab es bisher noch nicht.
Okay, wartest du darauf, also die perfekte Welle, dass du sagst so, wenn mir das gelingt, das wär's?
Also nee, also ich muss ehrlich sagen, mir fällt immer wieder was auf. Also ich analysiere jedes Spiel und also nach außen wirkt es ja vielleicht so, ach, das war ja heute entspannt und alles war super. Aber ich finde immer wieder irgendeinen Pfiff, wo du mir denkst, boah, das ist aber komisch. Das hätte man vielleicht so besser lösen können. Und ich glaube, diese Selbstkritik braucht man auch oder diese Reflexion, weil klar, wenn die Öffentlichkeit sagt, alles war super oder du kriegst wir kriegen ja auch Noten, also sowohl interne als von den Beobachtern, als auch medial sozusagen, wenn jetzt alle dir auf die Schulter klopfen und du dir denkst, naja, ich brauche das gar nicht mehr analysieren, das ist sehr, sehr gefährlich. Sowas kann sich ganz schnell in eine andere Richtung entwickeln. Deswegen auch bei Gladbach-Bayern habe ich halt Situationen gefunden, wo ich gesagt habe, naja, das hätte man vielleicht anders oder besser lösen können. Auch wenn es jetzt von der Öffentlichkeit her überhaupt kein Thema war, aber wir als Schiedsrichter gar kein Thema waren. Aber trotzdem ist es eben so, dass ich da sehr in die Tiefe gehe. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, in jeder Funktion, in jeder Rolle, auch als Führungskraft, auch wenn es mal gut läuft, nicht, also gerade dann, wenn es gut läuft,
Genau.
Immer wieder mal zu überlegen, wo kann ich eigentlich, wo habe ich noch Hebel, mich zu verbessern? Wo sind Themen, die vielleicht doch noch optimierungsbedürftig sind? Also so ein Mindset braucht man halt letztendlich.
Also mir geht es nochmal, ich finde das sehr schön, wie du das sagst, und da würde ich auch gerne zwei Aspekte nochmal mit reinbringen. Das Thema Erdung, und
Ja.
zwar von zweierlei Hinsicht nochmal betrachtet. Ja, das heißt auf der einen Seite jetzt nochmal, bis jetzt, wie gesagt, war ja alles gut nach dem Einstiegsszenario, sage ich jetzt mal, jetzt mit diesem, ich sage jetzt mal ganz bewusst mit diesem Höhenflug, ja, hast du trotzdem auch, wenn du, ich meine, das ist ja schon cool, du bist Bundesliga-Schiedsrichter, auf einmal sitzt du bei Lanz in der Talkshow, auf einmal das, 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 ja, hast du trotzdem für dich das Gefühl, dass du sagst, ich habe die Bodenhaftung behalten, also ich kann das einschätzen und ich bin trotzdem der Dennis geblieben, also sagen deine Kumpels, ja, immer noch, das ist der Dennis oder deine Familie, oder hast du schon einen Höhenflug so ein bisschen für dich gehabt, dass du sagst, so, du lebst, also mein, das muss man ja auch erstmal verarbeiten, alles für sich.
Ja, also man muss das verarbeiten, das ist eine, das stimmt. Aber irgendwie ist es jetzt nicht so, dass ich mir groß einbilde, wer ich jetzt bin und sonst was, weil, weißt du, da draußen, ich denke mir immer, da draußen gibt es so unfassbar tolle Menschen, die Tolles geleistet haben. Also ich habe jetzt, das ist jetzt ein Beispiel, ich habe dieses Jahr, habe ich den Verdienstorden Bayern in Bayern bekommen.
Habe ich auch
Das
mitgekriegt, ja.
Haben ja ganz, ganz, ganz wenige Menschen kriegen ja sowas.
Ja.
Und ich glaub mir eins, ich saß da ganz vorne bei der Verleihung und ich war also so tief berührt über diese Persönlichkeiten, die dort den Verdienstorden bekommen haben. Die haben so tolle Sachen geleistet, egal ob das in der Corona-Zeit Professoren, die wirklich Tausende von Menschenleben gerettet haben durch ihre Leistung oder andere Menschen, die also so unfassbar, unfassbar, dass wir die Menschheit geleistet haben. Und dann sitze ich schon da und denke mir, okay, was habe ich für die Menschheit geleistet? Oder ich reflektiere das und ich bin da ganz weit weg zu sagen, der Fußball ist, steht über allem und nur weil ich jetzt Schiedsrichter bin, bin ich was Besseres oder sonst was, sondern ich versuche halt die Rolle des Schiedsrichters oder die Möglichkeit, die die Bundesliga mir bietet, und die ich als Person habe, bestimmte Werte in die Gesellschaft zu transportieren. Und das war auch der Grund, eines der Gründe, warum ich diesen Orden bekommen habe, weil eben explizit bei der Verleihung gesagt worden ist, dass ich die Werte Respekt und Fairness in einem gewissen Grad auch nach außen so lebe und trage. Und das hat mich besonders gefreut. Es ging nicht darum zu sagen, okay, der ist jetzt Schiri des Jahres geworden oder das hat er gepfiffen. Weil ja, das mache ich und das habe ich gemacht, aber am Ende des Tages will ich ja bestimmte Werte leben und den Menschen da außen auch, vielleicht jungen Menschen, was mitgeben, dass es vielleicht auch mit Respekt und Fairness, dass man es auch zu bestimmten Sachen schaffen kann und nicht nur durch, ich mache den anderen platt und dann komme ich weiter. Ja. Und das ist
Genau.
so, das hat mich, deswegen hat mich das gefreut, aber ich habe nie dieses Gefühl, boah, ich bin aber jetzt was Tolles. Ja, wenn man in der Stadt rumläuft und irgendwie der 50. fragt nach einem Bild an dem Tag, ich bin immer freundlich etc. Es gibt dann halt manchmal so Grenzen, wo ich dann merke, ey, jetzt wird es zu viel,
Ja.
aber ich reagiere jetzt nie so sonst wie. Aber ich bin auch kein Superstar. Wie gesagt, es gibt Spieler und ganz andere Leute, die wahrscheinlich am Samstag nicht gar nicht in die Stadt gehen könnten. Also, ich kann es ja wenigstens doch und ohne groß belagert zu werden. Mich lassen die Leute ja grundsätzlich in Ruhe, sind immer freundlich, die fragen halt, aber das führt jetzt nicht dazu, dass ich mir denke, ich bin jetzt ein super Toller, der da sonst was gemacht hat, sondern ich habe da schon eine gewisse Demut vor all dem, was ich da mache.
Du hast gerade gesagt, ich hätte das Wort jetzt auch genauso bis mir nur zuvor gekommen. Ich hätte jetzt genau auch das ins Spiel gebracht und ich finde, das merkt man sehr, wenn du sprichst auch und wenn man dich ein bisschen auch kennt, ja, dass du so diese Dankbarkeit, ja, und diese Demut, also die hast du schon inhaliert, also die lebst du schon. Das merkt man einfach, wenn man es mit dir zu tun hat, ja, dass du da diese Erdung auch wirklich behalten hast. Und ja, also da kann man nur sagen, von außen stehender Seite jetzt, dafür von meiner Seite auch wirklich einen riesen Respekt, ja, dass du das so machst und so tust. Ja. Ja, Dennis, wenn du jetzt, es könnte ja auch irgendwann vorbei sein. ja, mit deiner Schiedsrichterei. Also wie würdest du jetzt damit umgehen? Also würdest du für dich jetzt so den Weg sehen? Angenommen, du würdest jetzt wirklich, also wir haben ja gerade, wenn wir einen aktuellen Anlass nehmen, es gibt ja jemanden, der ja gerade in den letzten Jahren sehr gehypt wurde und als er 7 Titel gewonnen hat, der super mega Star war. Und wenn ich heute die Schlagzeilen lese, er einfach nur dick und fett weg, ja, da sage ich, ach du Alarm, ja, so schnell wirst du vom Helden, ja, zum Niemand, ja, und ganz im Gegenteil, was für ihn sicherlich, er hat ja auch eine Riesenmotivation gehabt, ja, dieses Land zum nächsten Titel zu führen und da einen tollen Job zu machen.
Ja.
Wie würdest du sowas für dich sehen oder wie würdest du mit sowas umgehen dann? Bist du da
Ja.
geerdet genug? Also wenn wir jetzt nochmal, das war der zweite Aspekt, Erdung, den ich gerne nochmal reinbringen
Ja.
wollte. Ja, hättest du da, wo du sagst, okay, dann ist es halt so und ich habe trotzdem genügend Erdung in dem, was ich mache oder wie würdest du, ich meine, ist ja alles hypothetisch jetzt im Moment,
Ja.
aber wie denkst du darüber?
Also ich gebe dir mal einen Begriff, loslassen. Also ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Loslassen seit 2 Jahren. Deswegen, also nur mal, dass du es mal gehört hast. Also ich habe ja letztes Jahr proaktiv meine internationale Karriere beendet. Also ich hatte noch 2 Jahre auf allerhöchstem Niveau. Ich hätte noch Champions League-Spiele 2 Jahre lang pfeifen dürfen. Und ich habe über ein, also nee, ein Jahr habe ich nicht nachgedacht, sondern es war tatsächlich so ganz intensiv, habe ich 3 Monate nachgedacht, also bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe. Ich habe für mich die Frage gestellt, nach 12 Jahren oder 11, 12 Jahren internationaler Tätigkeit, ich war 11 oder 12 Jahre auf dieser internationalen Liste und durfte Spiele international pfeifen, habe ich mir die Frage gestellt, also wenn ich jetzt 2 Jahre weitermache, ja, es ist ein Status und ja, es ist toll, wenn man Champions League-Hymne hört und die Spiele pfeifen darf. Aber ich habe die
Gänsehaut.
Frage gestellt, gibt es mir als Menschen, also was verpasse ich dadurch und gibt es mir als Menschen, also bin ich dann deswegen ein besserer Mensch oder wertvollerer Mensch, wenn ich jetzt Champions League-Spiele pfeife oder dann in Anführungsstrichen nur noch Bundesliga-Schiedsrichter bin? Und ich habe für mich diese Frage beantwortet mit, nein, ich bin auch dann der gleiche Mensch, egal welches Abzeichen, also FIFA-Schiedsrichter dürfen ja Abzeichen tragen, da ist man ja auch stolz auf dem Trikot, kriegst du dann so ein FIFA-Abzeichen, dann darfst du das tragen. Dann habe ich mir gedacht, akzeptieren die Spieler mich weniger, wenn ich kein Abzeichen mehr habe? Ich kann mir da auch euer Logo hinkleben, das interessiert den Spieler nicht. Also es das heißt, es ist völlig egal, was da klebt. Es geht immer darum, wie gehe ich mit Menschen um und welche Leistung bringe ich auch auf den Platz? Und deswegen war für mich dieses Wort, weil du so eingeleitet hast, also für mich ist das Thema Loslassen aktiv, also bewusstes Loslassen. Und es ist heute so, ich sitze natürlich manchmal da und wenn so Champions League läuft, denkt man, dann gibt es so ein ganz leichtes Kribbeln, aber ich weiß, ich habe bewusst losgelassen und dieses bewusste Loslassen habe ich jetzt international gemacht und natürlich beschäftige ich mich jetzt schon, jetzt bin ich 45, ich weiß nicht, wie lange ich körperlich auch leistungsfähig bin, um bestimmte Normen zu erfüllen und auch die Leistung auf dem Platz zu erbringen. Und es kann sein, dass das in 1, 2 oder auch in 3 Jahren vorbei ist. Und deswegen muss man sich ja mit diesem Loslassen beschäftigen. Und in diesem Akt, in diesem Prozess bin ich eben. Und ich glaube, wenn man aktiv, proaktiv eben und bewusst loslässt, dann ist es eben so, dass man sagen kann, okay, ich habe so viel erlebt oder ich durfte das und das erleben, dann überwiegt die Dankbarkeit und weniger dieses, ach, jetzt hat man mich abgesägt oder jetzt darf ich nicht mehr dieses Spiel pfeifen. Weil damit beschäftige ich mich ja auch, zu sagen, irgendwann wird der Punkt kommen, wo es mir eben vielleicht nicht mehr die ganz guten Spiele oder die Top-Spiele oder die Super-Derbys oder sonst was geben. So, und dann darf man eben in der Rolle aber nicht hergehen und sagen, ja, wieso kriege ich jetzt nicht und warum und warum? Weil ich habe das alles erleben dürfen und dann ist irgendwann mal auch Zeit, dass jüngere Leute den nächsten Schritt machen. Und dieses Bewusstsein, mit diesem Bewusstsein gehe ich an das Thema ran und ich glaube, wenn man das jetzt eben überträgt, auch in den Unternehmenskontext, viele Leute kleben ja
Genau.
regelrecht an ihren Posten und das will ich überhaupt nicht, weil ich einfach merke, da draußen, und wir haben wirklich wirklich so gute junge Schiedsrichtertalente, aber die müssen ja auch erstmal reifen, die müssen auch die Chance haben, mal gute Spiele, also oder große Spiele zu leiten. Und wenn jetzt immer nur die Erfahrenen die Top-Spiele pfeifen würden, dann wird man ja die Leute nicht mehr nachbringen können. Und so ist es auch in Unternehmen. Man muss auch irgendwann mal den jungen Leuten die Chance geben. Und da ist dieses bewusste Loslassen eben ein Weg dahin.
Glaubst du, ich meine, das ist ja ein ganz, ganz spannender Prozess und genau das haben wir natürlich ja in vielen Unternehmenskontexten, ja, auch mit Führungskräften, ja, mit Geschäftsführern, ja, in Nachfolgeprozessen. Ich habe, ja, da so viele spannende Themen, wo dann der 78-jährige Vater zu seinem 53-jährigen Sohn dann sagt, so jetzt darfst du, ja, und eigentlich aber gar nicht will und so. Also da könnte ich viele Geschichten erzählen. Ja, ja. Glaubst du, dass du da so gut reflektiert bist, dass du von dir heraus sagen würdest, so jetzt merke ich, Musiala geht gar nichts mehr, ich komme gar nicht mehr, ja, hinterher. Das fand ich übrigens sehr lustig, wo du, ja, mit Thomas Müller da im Gespräch warst. Und also würdest du es für dich so erkennen, dass du sagst, so jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt gehe ich von mir aus den Schritt zurück, oder würdest du wirklich erst reagieren, wenn du merkst, die Spiele kommen nicht mehr?
Also ich habe es ja jetzt international auch ganz bewusst gemacht, zu sagen, es reicht. Also ich muss jetzt nicht das fünfte Mal nach Rom oder das sechste Mal, also schon nach Rom, aber halt dann bitte als Urlaubsaufenthalt und nicht wieder zum Spiel oder sonst was. Ich glaube schon, dass ich, also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wenn ich den Eindruck habe, dass ich die Leistungsfähigkeit oder die Leistung nicht mehr erbringe, die erwartet wird ein Stück weit und gleichzeitig meine Lebensqualität darunter leidet, weil ich, natürlich muss ich meine Trainingsvolumen zum Beispiel, die habe ich jetzt erhöht. Also ich habe es jetzt nochmal erhöht, weil ich einfach sage, okay, ich muss neue Reize setzen, damit ich einfach, weil ich will ja das nicht austrudeln lassen. Also das ist ja kein Anspruch. Man kann ja nicht sagen, ach, jetzt läuft es ganz gut, jetzt ist mir egal, jetzt kann ich mal da so ein bisschen hinfahren. Nein, im Gegenteil. Also ich will letztendlich auch körperliche Leistungsfähigkeit am besten bis zum Ende auch durchhalten, also das auch tatsächlich dann auch erbringen. Wo ich aber extrem beeindruckt war die von Dirk Nowitzki. Ich habe ein Benefitspiel von Dirk Nowitzki pfeifen dürfen und ich habe Dirk Nowitzki also wirklich, der war im Tor gestanden, dann hat er einen Elfmeter pfeifen müssen und ich habe ihn dann aus nächster Nähe erleben dürfen. Das war was ganz Außergewöhnliches für mich, aber ich habe da auch gesehen, wie sein Körper gelitten hat unter dieser jahrelangen, unfassbaren Karriere. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte irgendwann, wenn ich aufhöre, in der Lage sein, mit meinen Kindern noch wandern zu gehen oder irgendwelche Sachen zu machen oder sie beim Tennis zu schlagen oder sonst was, wie auch immer, noch mithalten zu können. Und das hat mir wirklich auch sehr stark zu denken gegeben, weil natürlich Leistungssport auch was mit dem Körper macht. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass wenn ich einfach merke, okay, jetzt komme ich an die Grenzen, ich würde meinem Körper, also Raubbau an meinem Körper betreiben, dann würde ich das auch nicht mehr machen und sagen, okay, das reicht, und auch von mir aus dann die Entscheidung treffen und jetzt nicht von außen so lange da sich letztendlich durchziehen lassen, dass man dann irgendwann rausgekehrt wird, sage ich mal, ja. Mhm.
Ja, eine schöne Brücke. Dirk Nowitzki, vielleicht eine ganz kleine Anekdote dazu. Gestern war ja nun das Riesen-Basketball-Highlight. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich wollte auch dich vorher noch so fragen, wie es dir gestern emotional ging, ob du mehr mit dem Fußball gelitten oder dich mit dem Basketball gefreut hast. Ja, und ich meine, wir sind ja alle große Sportfans. Und ich habe wirklich da gestern gesessen, ich habe Gordon Herbert auch persönlich kennengelernt vor einigen Monaten, wir hatten ein sehr schönes Gespräch mit ihm, cool, und konnten auch mit ihm schon auch über die Weltmeisterschaft und so reden, das war wirklich toll, hatten da eine schöne Gelegenheit und ich habe da gestern gesessen, mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen, ja, so bin ich da emotional da mitgegangen. Und Dirk Nowitzki wurde natürlich logischerweise zum Endspiel eingeladen, ja. Und Dirk Nowitzki hat es abgelehnt, ja, dahin zu fliegen, ja, weil er gesagt hat, nein, der Glanz gehört der Mannschaft, ja. Und wenn er dahin geflogen wäre gestern, dann wäre die Aufmerksamkeit auf ihn, ja, gerichtet gewesen. Der Superstar kommt dahin natürlich, ja. Und er hat gesagt, er hat es quasi abgelehnt, ja, weil die deutsche Mannschaft mit dem, was sie da jetzt erreicht hat, im Mittelpunkt stehen sollte und nicht er. Geil, oder?
Ist,
da habe ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
Ich habe Gänsehaut. Ich habe das nicht gewusst. Ja. Das ist echt großes Kino. Das zeigt mal, was für eine unfassbare Persönlichkeit auch Dirk Nowitzki ist. Und es ist, ich habe das Spiel natürlich gestern auch live mitverfolgt. Ich war wirklich, also die letzten Minuten, es war schwer zu ertragen und so.
Wahnsinn,
ich war da wirklich in einer ganz anderen Welt. Und das ist immer... Also immer wenn ich alles andere vergesse, dann merke ich, Also wie, ja, wenn du da so mitgerissen wirst und so in so eine Welt transportiert wirst, das war einfach unglaublich gestern und diese großartige Leistung, also endlich mal eine großartige sportliche Leistung in Deutschland, insbesondere in den letzten, im letzten Jahr war ja an der einen oder anderen Ecke nicht ganz so erfolgreich. Deswegen ist das natürlich was völlig total außergewöhnlich ist und es ist eigentlich, ja, Sportgeschichte, muss man sagen. Und dass man das live erleben darf, also zumindest im Fernsehen, das war schon echt cool.
Das war cool, ja. Da möchte ich genau noch mal reingehen und ich muss jetzt aufpassen, dass wir unsere Zeit natürlich nicht ganz dramatisch überschreiten, aber macht einfach riesen Spaß mit dir. Das habe ich fast schon vermutet, dass es so wird. Denn ich habe noch so, weil du hast da so ein bisschen jetzt die Steilvorlage gegeben und da würde ich jetzt auch gerne noch mal eine finale Runde noch mal drehen. Also ich denke, viele, die dich kennen, fühlen noch mal viel Bestätigung und viel Botschaft in dem, was du jetzt hier gesagt hast. Viele, die dich vorher noch nicht kannten, haben, glaube ich, jetzt noch mal ganz andere Eindrücke von dir gewinnen können, auch was hinter den Menschen auch steht. Ja, deswegen auch da schon danke natürlich, für dass du da so offen auch wieder darüber sprichst. Und ich möchte gerne mit dir nochmal so zwei, drei Dinge nochmal reflektieren, die uns im Moment auch ja in den Unternehmen bewegen, die Gesellschaft bewegen. Und du hast gerade schon gesagt, ja, Leistung. Ja, und wir haben ja nun in den letzten Tagen viel in den Medien dazu gelesen, so ein bisschen die Leichtathletik-Weltmeisterschaft war ja so ein bisschen auch ein Stein des Anstoßes. Ja, Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte holt keine Medaille. Ja, das Land mit allen Möglichkeiten, über 80 Millionen Einwohner. Und wenn du die Länder gesehen hast, die da auf der Medaillenliste stehen, was die für Potenziale haben, für Möglichkeiten haben und wir dann als die Supermacht, ja, die da komplett leer ausgeht. Und dann kam mir so ein bisschen eine Diskussion auf, ja, Bundesjugendspiele werden abgeschafft, ja, in Deutschland, DFB-Reform, die kleinen Kinder dürfen keine Tore mehr schießen, damit sie nicht mehr als Sieger und Gewinner vom Platz gehen. Ich meine, die Hintergründe sind andere, die sind mir auch bewusst, klar, die DFB-Reform hat einen ganz anderen Ansatz, aber so ging es ja dann auch ein bisschen populistisch natürlich auch los, ja. Und und wir haben natürlich bei uns in den Firmen ja auch so dieses Vier-Tage-Woche, am liebsten nicht mehr unbedingt, wenn Ergebnisdruck kommt, wird mir alles zu hoch und so weiter. Ja. Was glaubst du, welchen Wert spielt Leistung heute noch in unserer Gesellschaft? Wie reflektierst du das? Wie siehst du das? Was passiert mit Deutschland und Leistung?
Ja, also da gibt es ja, ich sag mal so zwei unterschiedliche Perspektiven. Die eine ist natürlich, die sagen, okay, irgendwie dieses Thema Work-Life-Balance und man darf nicht zu viel verlangen und jeder soll irgendwie drankommen. Also dieses Ausbalancieren und ich glaube aber schon, dass Leistung ist ja im sportlichen Sinne ist es ja so eine letztendlich, dass man eine bestimmte Aufgabe mit seinen Möglichkeiten, mit den Ressourcen, die man hat, auch erfüllt. Das heißt, Es gibt ja auch so einen Rahmen vor. Es gibt ja auch gewisse Leitplanken, weil mein Physiotherapeut ist zum Beispiel einer der besten Marathonläufer in Deutschland. Mhm. Und der sagt halt, okay, die Olympianorm zum Beispiel liegt, glaube ich, jetzt bei um die zwei Stunden 11:30 mittlerweile.
Ja, sowas. Genau.
Das heißt, und wenn ich direkt von ihm mitbekomme, wie er unterstützt oder in Klammer auf nicht unterstützt wird, also die Leichtathleten, weil das hattest du ja vorhin gesagt, dass wir ohne Medaille nach Hause gehen, mich wundert das persönlich ehrlich gesagt nicht, weil wenn er mir sagt, pass auf, wenn ich 600-800 Euro im Monat mehr hätte, dann könnte ich meinen Job wiederum reduzieren, um dann mehr trainieren zu können, um da irgendwie bei der Olympiade teilzunehmen. Und da tut mir das Herz schon weh dann. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Demut. Wenn wir dann natürlich für bestimmte Spiele oder für Spielleitungen in der Bundesliga entsprechende Honorare bekommen, dann frage ich mich immer, okay, es mag sein, dass es berechtigt ist, aber auf der anderen Seite gibt es ganz andere unfassbare Sportler, die eben diese Chance nicht haben. Und deswegen nochmal zurück zum Thema Leistung oder wie sehe ich Leistung? Ich glaube schon, dass wir eine Orientierung brauchen, eine Orientierung was heißt für uns Leistung? Und wenn ich eben, wenn ich jetzt beim Thema Schiedsrichter zu bleiben, wenn die sagen, das und das musst du erfüllen, sonst darfst du da nicht pfeifen, Jetzt könnte man ja das auch auflockern und sagen, naja, eigentlich kann er bis 70 pfeifen, der muss nicht so schnell laufen. Deswegen glaube ich schon, dass wir ein Gefühl und auch eine klare Orientierung brauchen, was eben Leistung ist. Und meistens misst man sich dann eben auch mit anderen und mit anderen Ländern. Auch die Wirtschaft misst sich ja letztendlich mit anderen Ländern. Und ich glaube, da sollten wir schon wieder dahin kommen, dass wir sagen, okay, eine gewisse Leistungsbereitschaft müssen wir wieder zugrunde legen, weil das hat uns ja als Land und als auch Persönlichkeiten immer ausgezeichnet, dass wir eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft hatten. Und jetzt können wir nicht dahin gehen und sagen, so jetzt schaffen wir alles ab, wir machen alles, balancieren alles nur noch aus, es geht nur noch um Work-Life-Balance. Aber das ist jetzt meine wirklich persönliche Meinung. Ich sehe das ja auch bei meinen Kindern. Mein Sohn, der ist 16 und der sagt jetzt schon, ja, aber warum muss ich denn das machen oder warum muss man so viel arbeiten? Also vielleicht geht es ja auch einfacher und entspannter. Vielleicht ist das also generell so die Entwicklung, aber man darf das jetzt halt nicht generell abschaffen. Also den Leistungsprinzip darf man nicht generell abschaffen. Zumindest ist das meine Sichtweise.
Ja, und ich meine, es gibt ja die Diskussion da die ganze Zeit, Generation Z, du sagst auch jetzt mit deinen Kindern, das ist ja schon Alpha dann fast jetzt dann in dem Alter, sind die noch, haben die noch genau diese Denke, wollen die noch Leistung bringen und auch im Sport oder im Job oder sonst wo und ich habe auch natürlich viele, viele junge Menschen kennengelernt, ja, die es nicht wollen. Ja, aber ich habe auch viele kennengelernt, die es wollen, ja, und die Bock auch haben und die Lust haben und so weiter. Und ich glaube, wenn man ihnen den Rahmen gibt und sie fördert und ihnen Perspektiven zeigt, Visionen gibt und so weiter, egal ob es im Sport ist oder ob es in der Company ist, also ich lebe ja so diesen Spruch Leistung aus Kultur, dann glaube ich, können wir auch junge Menschen nach wie vor sehr zu Leistung inspirieren.
Absolut.
Ja. Dennis, was, wie würdest du den Wert Verantwortung für dich definieren? Was bedeutet Verantwortung? Verantwortung übernehmen? Ja, wollen wir noch Verantwortung übernehmen oder wollen wir keine Verantwortung übernehmen?
Also Verantwortung ist für mich, also ich beim Thema Verantwortung versuche ich immer auch so mal so eine Perspektive zu geben in Richtung, wenn ich mit Menschen arbeite und ich treffe, also klar, in manchen Situationen bin ich der in Anführungsstrichen Vorgesetzte, also als Schiedsrichter bin ich ja eben, sage ich mal, die Führungskraft in meinem Schiedsrichterteam. Und es ist immer so ein leichtes, wenn eine Fehlentscheidung passiert, einen zu finden, einem das in die Schuhe zu schieben, zu sagen, ja, mein Assistent, der hat mir dann falsche Info gegeben oder der hat das gemacht und der hat das gemacht.
Der VAR natürlich.
Ja, deswegen habe ich so und so entschieden. Also für mich bedeutet Verantwortung übernehmen schon, also insbesondere wenn ich in meiner Welt, meiner Schiedsrichterwelt, dass ich als derjenige, der da in der Mitte steht, als Schiedsrichter, die Verantwortung für die Entscheidungen auf dem Platz trägt und auch übernimmt, auch wenn die Entscheidung aufgrund einer falschen Information, egal ob durch den Assistenten, durch den Videoassistenten oder sonst wie zustande gekommen ist, weil am Ende des Tages bin ich ja derjenige, der da in der Mitte steht und die Verantwortung trägt. Und das ist so ganz tief auch bei mir verankert, dass man nicht einfach nur sagt, die waren's und die waren's, weil ja, man findet da ganz einfach natürlich immer Leute, denen man das zuschieben kann. Und deswegen dieses Bewusstsein ist für mich schon so Verantwortung übernehmen, ja.
Ja, sehr schön. Denn das einen habe ich noch. Ja, dann sind wir auch schon wirklich auf der Zielgerade. Und du hast ja so unglaublich viele Facetten und man könnte jetzt in so viele Fenster reingehen und Türen reingehen und ich glaube, wir haben viele ernste Themen angesprochen, klare Themen auch, die für Business, für Sport und so weiter auch da Bedeutung haben. Eins haben wir noch nicht angesprochen und das ist Spaß im Leben haben und ich weiß, dass du da auch jemand bist, der gerne Spaß im Leben hat und ich weiß auch so aus guter Quelle, dass du ja auch oft oder gerne immer mal auch als Disc-Jockey dich engagierst.
Ja.
Und vielleicht nochmal so, lass uns da nochmal so ein bisschen mit auf die Reise gehen, was so die andere Seite, auch die Spaßseite, die Lebensgenießerseite auch von Dennis Aydınkin ist, weil ich glaube, das bringt jetzt nochmal eine sehr wichtige Facette da rein. Wir haben jetzt so viel über klare Dinge geredet und was uns da ausmacht, was nicht da ausmacht, ja. Aber ich glaube, die Seite, die müssen wir einfach auch nochmal kurz beleuchten, weil sonst wäre es nicht rund.
Ja, also Weißt du, ich habe bei dem Thema Spaß, das ist ja so eine Sache. Ich habe, wenn man jetzt nochmal meine Aufgabe oder meine Rolle als Schiedsrichter betrachtet, dann ist es so, wenn du in so ein vollbesetztes Stadion reinläufst, viele Menschen oder auch viele meiner Kollegen, habe ich so den Eindruck, verpassen diesen Moment. Also diesen Moment, all das aufzusaugen, den eben diesen Moment, in diesem Moment zu leben und alles mitzunehmen und diese Freude und diesen Spaß letztendlich, diese Mannschaften rausführen zu dürfen, das sind so ganz besondere Augenblicke. Und ich muss dir sagen, aufgrund, also früher dieses höher, weiter, schneller, immer mit sich selber beschäftigt sein und noch mehr, habe ich solche Momente eben immer wieder verpasst. Und oder dann kriegst du eine wunderbare Vorlage, also so eine verbale Vorlage von einem Spieler, wo du auch cool kontern kannst und dann entwickelt sich da so ein Battle oder mal so eine Diskussion mit Thomas Müller etc. Das sind so die Momente, die mir ja unfassbare Freude bereiten und auch Spaß bereiten. Und ich glaube, wenn ich das nicht mehr hätte, dann ich würde sofort aufhören, weil diese Interaktion, diesen Moment zu genießen, in diesem Moment zu sein, das ist das, was es eben ausmacht. Und um da, bevor ich wieder noch mehr Anfragen als DJ und da vielleicht aufzuräumen, also ich mache Musik, ja, aber nur für mich zu Hause, damit ich abschalten kann, damit ich auf andere Gedanken kommen kann, weil auch da bin ich im Moment, auch da genieße ich dann den Moment. Und also diesen Moment zu leben, das ist eigentlich für mich tatsächlich Spaß und Freude. Und das ist da braucht man auch wirklich Bewusstsein, dass man manche bestimmte Momente verpasst man, weil man ständig mit Handy versucht, irgendwas aufzunehmen, ja, zum Beispiel. Und ich versuche wirklich, klingt bescheuert, aber wir waren vor ein paar Wochen auf Ibiza, wir sind sehr häufig auf Ibiza mit der Family auch, und ich habe einen ganz bestimmten DJ, Paul Kalkbrenner, seit Jahren habe ich den nicht gesehen, und da hat er in so einem Club aufgelegt, und als er da aufgetreten ist, als er auf die Bühne kam, habe ich die Menschen beobachtet, alle haben ihre Handys gezückt, alle. Da waren Tausende von Menschen, haben aufgenommen, und ich habe bewusst zu meinem Sohn gesagt, also ich habe ihn mit reingeschleust, habe ihm das Handy in die Hand gedrückt, habe gesagt, pass auf, ich möchte jetzt nur in dem Moment das genießen und diesen Spaß und die Freude haben. Und das ist das so, wie ich das Thema sehe, und ja, eine gewisse Leichtigkeit halt auch. Ja, also ja, wir haben natürlich ein Job, wo es um viel geht, und da geht es um Abstieg und um Meisterschaften und sonst was und etc. etc. Aber man muss auch mal irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Es ist am Ende auch Fußball, Freude, und wenn man diese Momente dann auch mit Spielern und mit Verantwortlichen dann hat, wo man auch ein bisschen gegenseitig sich mal auf die Schippe nimmt und ein bisschen Spaß hat, das ist eigentlich Salz in der Suppe.
Dennis, sehr, sehr gut gesprochen. Ich kann das nur genauso unterstreichen. Und ich meine, wie gesagt, wir lachen gerne auch, wenn wir uns treffen, immer wieder. Und es ist genau das auch. Ich in Unternehmen, genauso auch in den intensivsten Strategie-Meetings, wo es genau um diese Dinge auch geht, immer wieder zwischendurch zu lachen, immer wieder auch mal locker zu sein und die Freude auch zu genießen an dem, was man da tut, und dankbar auch zu sein. Und die Herausforderungen gehen dann einem leichter von der Hand. Ja, ja, wir müssen auf die Zielgerade kommen, und ich glaube, wir haben viel, viel gut gesprochen auch. Und bevor ich meine Schlussworte spreche, möchte ich dir aber erst nochmal den Gast heute natürlich die Gelegenheit geben. Hast du noch eine Botschaft, noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loslassen möchtest, jetzt so in der aktuellen Zeit, zum aktuellen Gedanken, die sich auch vielleicht Unternehmer und Führungskräfte machen, wo uns ja viele auch zuhören? Was wäre so deine Botschaft noch zum Ende der heutigen Ausgabe?
Ja, also was ich immer so mitbekomme, ist natürlich diese ganze Entwicklung mit KI und alles wird digitalisiert etc. und so weiter, automatisiert. Also ich habe extreme Freude daran, wenn man wieder etwas mehr menschenorientiert handelt, den Menschen mehr in den Fokus bringt, persönliche Treffen, also einfach so wieder Interaktion, das sind so Sachen, die mir eben Freude bereiten und auch antreiben. Natürlich ist es nicht immer möglich, aber bei dieser ganzen Geschwindigkeit, die es da draußen auch gibt, natürlich immer mehr Zoom-Meetings etc. etc., das ist klar. Aber ich glaube, den Fokus wieder auf den Menschen zu richten, und der Mensch, diese Zusammengehörigkeit, das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das ist, was uns eigentlich unterscheidet von so vielen teilweise Sachen, wo ich mir denke, Mensch, wir nehmen uns gar keine Momente mehr in der Gemeinschaft. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass man wieder mehr zusammen ist und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch dann auch lebt.
Lieber Dennis, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte, vielen Dank für deine Energie, die du gegeben hast und für deine Botschaften, die du gesendet hast. Ich freue mich auf alle Dinge, die wir noch weiter zusammen da veranstalten werden und machen werden. Und wir hatten ja auch schon die ein oder andere kreative Idee. Ja, ich bin gespannt, wo dein Weg weiter hingeht. Und wir werden ja sicherlich einen sehr nahen Kontext zusammen auch in den nächsten Jahren agieren. Und von daher wird uns bestimmt schon noch das ein oder andere einfallen rund um das Thema Führung und Kultur und Skills weiterentwickeln. Und von daher, ich sage einfach nur danke für deine heutige Zeit. Wünsche dir natürlich alles, alles Gute noch, ja, für die nächsten Jahre noch, die du aktiv im Fußball auch noch erlebst und für alles Weitere, was dir in deinem Leben noch passieren wird.
Vielen Dank, Andreas, für die Einladung.
Ja, ihr Lieben, das war die heutige Adlerblick-Podcast-Ausgabe und ich kann nur noch mal Danke sagen für alle, die zugehört haben und sie es angeschaut haben. Wie immer gibt es die Ausgabe als Podcast, aber auch als Vodcast, ja, über alle Kanäle natürlich entsprechend auch zu sehen. Und natürlich freuen wir uns darüber, wenn Sie uns empfehlen, wenn Sie uns liken, teilen und so weiter. In den Shownotes stehen natürlich alle Infos auch, die Sie brauchen. Und wie schon am Anfang gesagt, ja, jetzt auch in den nächsten Tagen, wir sind dabei, Sie können überall auf die Homepage draufgehen. Es werden Newsletter rausgeschickt jetzt in den nächsten Tagen. Die Bewerbung für unsere Jahrestagung am 19. und 20. Oktober läuft in vollem Gange. Wir freuen uns wieder, Sie alle in Frankenberg begrüßen zu können. Auch Dennis hat es vorhin auch gesagt, in einer wunderschönen Location in der Walkemühle und wirklich schöne, lichtdurchflutete Räume. Und wir werden, denke ich mal, wieder viele, viele schöne Inhalte haben, schöne Begegnungen haben. Menschen werden sich treffen, um miteinander sich auszutauschen. Und von daher, ich kann nur sagen, bleiben Sie positiv. Ja, bei allem, was Sie sich vornehmen in den nächsten Tagen und Wochen, dass Ihnen die Dinge auch gelingen. Und mit einem positiven Mindset, ja, geht's besser und leichter. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Schmaler.
Blick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.